Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Mediziner und Ernährungsexperten, unterhalte mich mit Mental Health und anderen spannenden Persönlichkeiten. Heute ist die Modejournalistin und Unternehmerin Stefanie Neumann mein Gast. Wie jede 8. Frau in Deutschland erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Ich spreche mit ihr unter anderem darüber, wie sie es geschafft hat, diese schwere Zeit durchzustehen und wie ihre App Happy House ebenso betroffene Frauen zusätzlich zur medizinischen Therapie in allen Lebenslagen unterstützt. Liebe Stefanie, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und dass du extra aus Berlin gekommen bist, um mit mir den Podcast zu machen. Herzlich willkommen.
Ich danke herzlich und von Herzen und ja, für diese wunderschöne Einladung und auch die Gelegenheit, dass wir uns mal wieder sehen.
Ja, nach so vielen Jahren. Wir kennen uns wirklich so viele Jahre, weil wir uns so viele Jahre auch nicht gesehen. Ich würde heute gerne mit dir darüber reden, über deine App Happy House. Du hattest gerade erfolgreich eine Agentur gegründet, als du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war so zur zeitlichen Einordnung, das war im Februar 2018, als ich die Diagnose Brustkrebs bekam. Und ich bin erst einmal, das kann ich ganz offen so sagen, gar nicht damit umgegangen. Ich habe so meinen Arzt gefragt, meinen Onkologen, wie sieht's denn aus, Heilungschancen und so weiter. Und hatte mir eine relativ hohe Zahl genannt. Ich weiß es nicht mehr, waren es 80% oder 90%. Da dachte ich mir, okay, das runde ich auf 100. Mein damaliger Gynäkologe hat zu mir gesagt, machen Sie ruhig weiter wie vorher. Machen Sie Ihr Leben weiter. Das ist das Beste, was Sie tun können. Und dementsprechend bin ich auch damit umgegangen. Während ich Untersuchungen hatte auf irgendwelche, ich hatte Knochenzintigramm und musste viel trinken und musste warten, und bis die Flüssigkeit irgendwie da in die Richtung, also quasi in meinem Körper gelandet war, musste ein bisschen Zeit vergehen. Und dann saß ich da im Krankenhaus in der Kantine und habe gearbeitet. Und ich habe auch die ganze Zeit gearbeitet, die ersten Monate. Und nur am Tag der Chemo habe ich dann eine Pause gemacht.
Ja. Am eigentlichen Tag der Chemo.
Ja, genau. Und am nächsten Tag dann wieder weiter. Und dann kam aber irgendwann der Moment, wo das kippte.
Wie lange war das ungefähr, würdest du sagen?
Ich habe das so...
Nachdem du angefangen hattest mit der Chemo?
Ich würde sagen so 3-4 Monate.
Ah, doch, so lange hast du so tapfer das alles durchgezogen.
Habe ich gemacht und habe auch alle getröstet, meine Eltern getröstet, mein Umfeld, meinen damaligen Freund, heute Mann. Ich habe alle getröstet, wird alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich werde wieder gesund und habe dann da so mein Ding gemacht. Und dann hatte ich eine sehr unangenehme Untersuchung, das war eine Vakuumbiopsie. Und da kam dann eben raus, dass ich viele Verkalkungen in der Brust hatte. Und das ist ein schlechtes Signal, also wenn man schon erkrankt ist, kann das so eine Vorstufe sein, das ist nicht so gut. Und es war sicherer, die Brust zu entfernen. Das war so mein erster Impuls, wo ich dachte, okay, ich kann so nicht weitermachen. Und als ich das eben erfuhr, dann erfuhr ich auch, dass ich noch eine stärkere Chemotherapie brauche, dass die eine nicht gelangt hat, die ich die ersten Monate bekam.
Das sind immer so Zyklen, oder, die man hat?
Ja, also ich hatte zuerst eine wöchentliche Gabe und das habe ich auch gut vertragen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel arbeiten können. Das war eine wöchentliche Gabe mit alle 3 Wochen Antikörpern. Und da waren natürlich die Haare und alles weg und so diese Taubheit in den Zehen und Fingerspitzen, so die üblichen Nebenwirkungen. Mit Übelkeit hatte ich nicht so zu kämpfen, eher mit sehr trockener Schleimhaut, so diese Sachen. Und als dann eben dann im Sommer, das war glaube ich so im Juli herum, diese Informationen kamen mit den Verkalkungen, Brust soll entfernt werden und stärkere Chemo, dann hat es bei mir einfach sich den Schalter umgelegt, dann habe ich mich fallen lassen. Und da habe ich mir auch das erste Mal eine Perücke zugelegt, davor wollte ich keine. War ich okay mit der Glatze? Dachte ich mir, ist ja auch ein Statement.
Ich kenne Bilder von dir, da ist ja auch sehr dazu gestanden.
Also ja, ich habe die Perücke auch weniger getragen, als ich dachte, weil ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so gemütlich. Es war im Sommer mit 40 Grad, das ist halt mega heiß dann auf dem Kopf. Die echten Haare lüften doch etwas besser. Dann habe ich einiges für mich umgestellt, habe mich, wie gesagt, fallen lassen und habe mir Zeit für mich genommen. Und dann ging dann auch so eine Reise nach innen los. noch viel mehr.
Und wie lange warst du dann quasi in diesem Chemo-Zirkel oder Zyklus, nicht Zirkel, bis du ganz fertig warst und quasi wieder recovern konntest?
Also die Chemo ging dann bis nur bis August, relativ kurz. Die stärkere, die es dann alle 3 Wochen gab, die wurde dann bei mir auf wöchentlich umgestellt, weil ich die sehr schlecht vertragen habe. Und die habe ich auch nicht zu Ende geschafft. Ich war da irgendwie, plötzlich war bei mir der Stecker raus. Ich war total am Ende. Ich hatte sehr abgenommen, was ich eigentlich nicht wollte, weil ich eigentlich immer ein guter Esser bin. Aber ich war körperlich und psychisch und physisch einfach durch mit allem. Ich konnte nicht mehr. Und da hat mein Onkologe gesagt, gut, wir planen die Operation. Und wenn wir dann noch was finden, dann müssen sie halt nochmal ran. Das war aber ein Glück, war das alles gut. Das heißt,
Gott sei Dank.
Genau, und dann bekam ich noch Antikörper alle 3 Wochen. Das ging dann noch so, nach der OP war es wahrscheinlich noch ein Dreivierteljahr circa. Und dann war es durch und dann ging die Antihormontherapie, also Tamoxifen, das kennen natürlich viele Brustkrebspatientinnen, weil Brustkrebs ja sehr häufig hormonell gespeist ist oder getriggert, wie auch immer man das sagen möchte. Und die Antihormontherapie ist dann auch eine feste Säule gewesen und das lief bei mir dann jetzt bis Ende 2022. Genau, aber da bin ich ja schon längst wieder im Leben zurück gewesen und habe mich aufgebaut und habe Sport gemacht, ich habe viel Yoga gemacht.
Dazu erzählst du uns auch genau. Noch was dazu, Yoga for Cancer, auch ein Projekt von dir.
Ja.
Aber dann war das sozusagen letztes Jahr, hattest du ein gutes Jahr und hast ganz viele Dinge gemacht, die dir Freude gemacht haben, hast viele Projekte gemacht. Und dann hast du mir jetzt erzählt, dass du die Diagnose leider bekommen hast zwischen Weihnachten und Neujahr, dass der Krebs zurück ist, beziehungsweise Metastasen gefunden worden sind.
Ja.
Wie geht man damit um?
Das war für mich zwischen Weihnachten und Neujahr eine sehr schräge Zeit. Und ich bin da tatsächlich auch ganz anders mit umgegangen. So beim zweiten Mal war es dann doch ein anderes Ding. Und ich wusste auch, es ist jetzt ernster. Und habe mich dann auch gleich erstmal so zurückgezogen aus dem operativen Geschäft meiner Firma, was auch möglich war, weil ich mache das ja nicht alleine. Ja. Habe mich da erstmal so ein bisschen zurückgezogen und auf mich geachtet. Und ich glaube, man durchläuft da auch verschiedene Phasen. Die bin ich beim letzten Mal auch durchlaufen. Beim letzten Mal es gibt ja dieses Fight, Flight und Freeze. Fight, Flight, Freeze. Und bei jedem traumatischen Erlebnis reagiert man in unterschiedlicher Reihenfolge oder Kombination damit. Und beim ersten Mal zum Beispiel war ich fest davon überzeugt an einer Stelle, die haben sich geirrt. Weil die Sache ist, ich habe mich ja nicht krank gefühlt beim ersten Mal. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte gar nichts. Plötzlich war da dieser Knubbel und diese Diagnose. Beim zweiten Mal kam es heraus, weil ich Schmerzen hatte. Und zwar in den rechten Rippen, so unter der rechten Brust. Damit ging es los. Und da hatte ich Schmerzen. Das heißt, ich konnte schon mal nicht so tun.
Als wäre nichts.
Genau. Also dieses, ich renne davon weg, flight und tue so, als wäre nichts. Das musste halt schon mal nicht funktionieren. Das heißt, ich war so ein bisschen zwischen fight und freeze. Und ich bin echt manchmal so... ich bin auch zusammengebrochen natürlich ab und zu und habe auch viel geweint, ist ja klar, weil denkt man sich so, Mist, ich dachte, ich habe es geschafft und dann ist das da wieder. Aber ich habe mich dann schnell auch, ich kenne auch einige aus meinem Netzwerk, einige Frauen, die betroffen sind, die auch mit Metastasen zu tun hatten und die das gut hingekriegt haben. Und die, an die habe ich mich so ein bisschen
gehalten,
auch als Vorbild, dachte, die haben das geschafft, ich kriege das auch hin. Das war so das eine Sache. Und natürlich meine Familie, mein Partner, mein Mann heute, klar, die helfen auch. Und ich halte mich sehr an dem Prinzip, wie sagt man so, der Selbstwirksamkeit fest. Was auch ein wichtiges Element bei der Happy House App ist, ist dieses, ich kann auch was tun. Ich bin jetzt nicht das Opfer. In diese Rolle fällt man schnell, gerade wenn man chronisch und ernst krank ist. Du wirst ja dann immer von einer Untersuchung zur nächsten und dann hier wieder warten, dann hier wieder auf irgendeine Liege, dann piekst dir hier wieder einer rein, dann holt dir nimmt da wieder jemand Blut ab.
Und jeder hat eine neue Behandlungsvariante.
Also du bist halt immer so am Ausführen. Und es ist sehr einfach, in so eine passive Rolle zu kommen. Und ich habe von Anfang an, dadurch, dass ich jetzt auch natürlich ein größeres Wissen habe, mir so einen Plan gemacht. Und es gibt einmal so einen körperlichen Plan und einmal so einen geistigen Plan. Und der körperliche Plan war wirklich okay. ich achte da auf meinen Körper durch möglichst gesunde Ernährung. Natürlich, jetzt war Ostern, natürlich esse ich auch Schokoeier, aber ich esse, habe ich zwar nie gemacht, ich esse jetzt nicht 20 am Tag, sondern 2 kleine. So, also gesunde Ernährung und Bewegung natürlich. Mit Yoga ist es für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das war so die körperliche Ebene, wo ich gesagt habe, ich rüste mich. Und auf geistiger Ebene, ich rüste mich, dass ich versuche, gute Momente zu sammeln. Auch wenn ich weiß, es steht ein schwerer Tag bevor oder ein komplizierter Tag. Also der Tag zum Beispiel, wo ich die Diagnose erhielt, hatte ich schon so ein Gefühl, das war der 28. Dezember, als ich dann die definitive Bestätigung hatte, es sind Knochenmetastasen. Und an dem Tag habe ich mich zeitgleich noch verabredet mit meinem Mann und seinen Töchtern und noch dem Freund von der einen Tochter. Und wir haben wunderschön zum Mittag gegessen. Und das ist eine Sache, die ich wirklich versuche, ganz bewusst diesen schweren Momenten mit guten Situationen, die ich selber ja kreieren kann,
aufzufüllen.
Genau, aufzufüllen, dass am Ende ich vielleicht zurückgucke und das traumatische Erlebnis gar nicht so präsent ist. Aber ich denke mir, mein Gott, war das ein nettes Mittagessen.
So. Ja, jetzt muss man auch sagen, ich habe dich wirklich lange nicht gesehen. Ein strahlender Mensch kommt mir entgegen. Dein Lachen, das ich schon von damals kenne. Also es ist wirklich, kann man nur sagen, eine große Bewunderung. Und man muss genau das, glaube ich, auch wieder lernen, auch wenn man nicht krank ist, dass man die schönen Momente viel mehr sieht und wertschätzt. Das tut man, finde ich, im Alltag viel zu wenig. Jetzt sag mir, wie ist denn Happy House entstanden?
Happy House war, also ist immer noch eine Reise, und es stand am Anfang von Happy House stand ein Wunsch von mir oder ein ganz großes Bedürfnis, dass ich auch anderen helfen möchte.
Das habe ich dazu noch sagen, dass das eine App ist. Das genau. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, Happy House ist eine App, die du entwickelt hast.
Genau, es ist ein digitaler Begleiter, den man während und nach der Therapie nutzen kann, mit dem Fokus auf ganzheitliche und therapiebegleitende oder Unterstützung. So, wir waren bei der Entwicklung. Genau, das Bedürfnis erstmal, dass ich anderen helfen möchte, das ging schon damit los. Ich hatte damals schon eine große Affinität zu Yoga, und dann ging es einer Frau im Chemoraum nicht gut. Und mit der habe ich dann geatmet, gesagt, ruhig atmen. Oder ich bin losgelaufen, weil kein Arzt in der Nähe war und die eine Frau hatte Probleme. Und dann bin ich einfach aufgestanden und wollte losgehen. Ich hing ja selber am Tropf und wollte Hilfe holen, weil auf das Klingeln niemand reagierte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass bei mir das auch keine gute Idee war, dass ich aufgestanden bin, weil das Blut sozusagen...
Oh nein.
Also ich fing dann selber wieder zurück, das Rückbluten an in den Tropf, habe ich mich wieder hingesetzt. Aber so als Beispiel, für mich war das total erfüllend, von Anfang an anderen helfen zu wollen. Und dann, das war so die erste Sache, dann kam dazu, dass ich mit meiner Diagnose auch angefangen habe zu meditieren, damals noch mit einer reinen Meditations-App, und gemerkt habe, dass mir das natürlich nicht beim ersten Mal, aber so über die Monate hinweg doch geholfen hat, Sorgen und Ängste auch mal wegzulegen, nicht immer so im Kreis zu drehen mit seinen Ängsten und Gefühlen. Und das kam so als nächstes dazu, und dann kam mit meiner Yoga-Lehrerausbildung, die ich dann im Sommer 2019, also ein Jahr nach der
Erkrankung
gemacht habe, kam dann noch mehr der Wunsch, das Ganze ganzheitlich anzugehen. Und dann war ich mit meiner Yoga-Lehrerausbildung fertig und wollte loslegen, und dann kam Corona. Und das erzählt das deswegen, weil mit Corona dann natürlich diese ganze Digitalisierung eine große Rolle gespielt hat. Und ich gemerkt habe, ich muss ja überhaupt nicht mit den Leuten in einem Raum sein. Ich kann ja auch alles über die Entfernung, also über Zoom und Co. oder eben dann auch über eine App, kann man ja auch Inhalte
kommunizieren,
vermitteln.
Ja.
Und dann habe ich am Ende die richtigen Leute gefunden. Und so kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, Happy House, Brustkrebs-App, ganzheitliche Gesundheit, Mind-Body-Medizin, auf Knopfdruck.
Und wie viel seid ihr in deinem Team oder wie groß ist dein Team?
Ja, das kann man gerade nicht so genau sagen, weil es aufgrund meiner Erkrankung einen Umbruch gibt. Momentan sind wir, es wirkt immer viel größer als wir sind. Momentan sind wir zu viert. Wir waren aber auch schon mal zu sechst und zu siebt.
Aber ihr seid nicht alle Patientinnen oder unterschiedlich?
Ich und meine Mitgründerin, die dann im Laufe der Zeit, die kurz nach der Gründung oder ein halbes Jahr nach der Gründung hinzukam, wir sind beide ehemalige Betroffene. Und es gibt auch noch im Gründungsteam gibt es auch noch Leute, die selber direkten im Umkreis mit einer Krebserkrankung zu tun hatten. Das heißt, es gibt viele
Sensibilisierung zu diesem Thema.
Genau. Und dann ist es auch so, dass wir mit vielen Expertinnen arbeiten. Ich sage es bewusst innen, weil wir sind wirklich Frauen. Ich meine, ja, es gibt auch Männer mit Brustkrebs, aber es sind sehr, sehr wenige. Wir sind ein großer Haufen von starken Frauen und wir haben externe Expertinnen, die uns unterstützen. Wenn man diesen ganzen Kreis hinzurechnet, kann man nochmal gut zehn draufsetzen. 10 bis 12 Leute.
Und die Ärztinnen, die ihr da habt, die sind alle in Berlin und Umgebung oder überall in ganz Deutschland, oder sind die auf was ganz besonders spezialisiert? Sind das nur Gynäkologen oder sind das auch andere Ärzte, die Internisten, die andere Medizin euch oder, wie sagt man, Behandlungen verordnen?
Es ist wirklich ganz unterschiedlich und auch geht auch durchs ganze Land. Das Netzwerk ist dann so sukzessive gewachsen. Also wir haben zum Beispiel mit einer wunderbaren Breast Care Nurse von der Charité viel arbeiten wir regelmäßig zusammen. Und die ist da auch die Funktionsleitung vom Brustzentrum. Unsere wichtigste Medical Advisorin leitet ein Brustzentrum in Köln, die Dr. Verena Kirn. Mit der werden zum Beispiel alle medizinischen Inhalte rückgekoppelt. Das ist ein ganz unterschiedliches Netzwerk. Wir haben Ernährungsberaterinnen aus Apotheken, die aus der Onkologie kommen, die ein onkologisches Beratungsservice anbieten. Wir haben einen plastischen Chirurgen hier aus München, ein sehr guter Freund von mir, der uns viel beim Thema Brustaufbau, mit dem haben wir 2 ganz tolle Gespräche geführt und auch aufgezeichnet zum Thema Brustaufbau, Rekonstruktion und so diese Geschichten. Das Netzwerk ist so gewachsen, weil wir haben Yoga-Lehrerinnen, die spezialisiert sind auf Yoga bei Krebs, was ich auch bin. Wir haben Meditationstrainerinnen, die primär mit Krebspatienten arbeiten, Psycho-Onkologinnen.
Großartig, fabelhaft. Mein Gott, also das ist ganz toll. Und das habt ihr im Grunde genommen in den letzten 2 Jahren aufgebaut, oder?
Wir haben begonnen, ich muss mal zurückrechnen, wir sind an den Markt gegangen im Oktober, im Brustkrebsmonat 2021. Und wir haben im frühen Frühling, späten Winter 2021 begonnen. Also jetzt, also mit den Arbeiten, wir haben mit Patienten Gespräche geführt, also mit anderen Betroffenen, weil das Wichtigste ist, wenn man sowas macht, das habe ich auch schon in meiner Yoga bei Krebs Zusatzausbildung gemerkt, ist, die eigene Reise ist nur ein Bruchteil von dem, was es so an Reisen und Erlebnissen und Nebenwirkungen auch gibt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man noch viele andere Reisen mit ins Boot holt und berücksichtigt und nicht sagt, ja, ich hatte jetzt Brustkrebs, ich kenne mich aus, ich weiß, wie man das macht.
Jeder empfindet es anders oder hat einen anderen Weg, wie du genau sagst, oder eine andere Erfahrung.
Genau, und dann haben wir das Gleiche natürlich auch mit Ärztinnen und Expertinnen gemacht. Mit denen haben wir auch noch Beratungsgespräche geführt und dann, was fehlt, was wünscht ihr euch? Und für die Patientinnen genauso wie für die Ärztinnen. Und so kamen wir dann zu der App, wie sie heute besteht.
Und was waren die größten Herausforderungen bei der Gründung?
Also ich glaube,
die gibt es ja immer bei diesen Dingen auch.
Es gibt so die eine Herausforderung. Also als wir mit der App auf den Markt gingen, war ich Ende 46. Also ich ging auf den 47. Geburtstag zu. Und ich hatte ja Gründungserfahrung durch die Agentur, die ich davor hatte. Und ich war lange selbstständig. Ich betrachte mich auch als einen offenen und neugierigen Menschen. Aber Startup ist halt nochmal eine andere Nummer.
Kann ich bestätigen.
Und also diese alleine schon die Sprache, alleine Finanzierungen, Angel Investoren, Wandel, Darlehen oder Convertible Loan Agreements, wie man ja dann meistens doch eher sagt, da gibt es ja auch unglaublich viele Anglizismen und Abkürzungen, die für mich wirklich böhmische Dörfer waren am Anfang, wo ich mich aber reingefuchst habe. Also das war das eine, so dass ich so mich in eine völlig neue Welt
auch.
Eigentlich Welten, einmal Startup und zweitens Gesundheit. Ich bin ja keine Ärztin. Ich bin Journalistin und bin Brustkrebsbetroffene. Ich bin aber keine Ärztin. So, das heißt, das waren 2 große Herausforderungen und die Gesundheitsindustrie ist ja dann auch nochmal ein besonderer Bereich. Und dann auch das Thema App. Ich habe auch noch nie eine App entwickelt. Das kam so alles, das war so das eine Paket, also es war sehr interessant, auch natürlich, man denkt, man macht diese App und dann ist die da, aber nein, die wird ja permanent gewartet, es gibt ja ständig neue Releases, die wird verbessert, die wird weiterentwickelt. man denkt, und sobald der eine Release draußen ist, weiß man eigentlich schon, was man vergessen hat und was man beim nächsten machen möchte. Und das kostet dann auch immer alles. Und das ist, also es war interessant. Und auch die Work-Life-Balance, die natürlich nach meiner Erkrankung extrem nach oben, also gerade ja, diese Balance hat einen viel wichtigeren Stellenwert eingenommen. Und diese Frage, wie baue ich das jetzt auf, ohne mich jetzt komplett tot zu arbeiten, ist jetzt böse gesagt, aber...
Also, ja, ohne rund um die Uhr zu arbeiten, ja, genau. Was wie, man ja alles vorher gemacht hat.
Genau, und Wochenenden.
Ja.
Und so weiter war ja früher mal, also habe ich ja früher alles gemacht. So, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt die Wochenende habe ich mir genommen, die habe ich nicht gearbeitet. Das war zum Beispiel eine Sache. Aber ja, das waren so die Herausforderungen. Einmal so dieses Setup, Startup, Medizin, digitales Produkt, eine App. Ich meine, du und ich, wir kommen vom Print.
Ja, genau.
Was kommt alles auf Papier gedruckt. Das war auch toll. Ich meine, der schöne Vorteil ist, du kannst halt was ändern. Neue Erkenntnisse, Content ändern, ist ganz easy in der App. Wenn es einmal gedruckt ist, ist es vorbei. Aber das war so die Herausforderung und dann eben dieses auf mich, wie passe ich auf mich auf und gründe trotzdem gut.
Und erfolgreich. Ja. Hast du ja. Und was ist das Besondere an den App-Features, die ihr da habt?
Ich glaube, bei Happy House kommen ganz viele schöne Sachen zusammen. Das eine der besonderen Sachen ist, dass, wenn man sich's anschaut, das war mir sehr, sehr wichtig von Anfang an. Gut, ich war ja Modejournalistin und
da
daher
ist man auch genau, sehr visuell natürlich.
Ja, und mir war es, abgesehen davon, dass es mir als Journalistin natürlich total wichtig ist, dass das ein wertvoller und hilfreicher und qualitativ hochwertiger Content ist, einfach, dass es auch schön aussieht, dass es nicht nach einem Krankenhaus- oder Apothekermagazin aussieht, ohne despektierlich sein zu wollen, sondern ich wollte immer, dass es aussieht wie ein Lifestyle-Magazin für eine besondere Zielgruppe. Das ist einmal so eine Sache, die sehr wichtig ist, die Optik. Das andere ist, sind die Live-Sessions, die wir leider aufgrund meiner aktuellen Situation gerade pausieren mussten, von denen ich hoffe, dass sie bald wieder aufgenommen werden, weil das war das, was uns wirklich einzigartig macht oder gemacht hat und hoffentlich bald wieder machen wird.
Machen wird, genau.
Die Live-Sessions, dass du eben auch wirklich nicht nur Video- und Text-Content hast, sondern du kannst dich mehrfach in der Woche in Live-Kurse, ob Yoga-Kurse, Live-Meditationen, Tanzen, Breathwork, wir hatten psycho-onkologische Gruppensessions. Du kannst dich da sozusagen live reinklicken zu einer bestimmten Uhrzeit und kannst dich dadurch auch austauschen, lernst andere Frauen kennen. Das ist was ganz Besonderes, was uns wirklich einen ganz einzigartigen Stellenwert gegeben hat. Und ich hatte es gerade schon ein bisschen angesprochen, Qualität, ja, versuchen allen wertvolle Qualität zu liefern. Aber das ist mir besonders wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch selber als Betroffene, Brustkrebs ist sehr verbreitet, es gibt ein Riesenangebot, es gibt aber so einen Flickerlteppich an Angeboten. Und nicht alles hat Hand und Fuß. Es gibt zum Beispiel Ernährungstipps, da gibt es radikalste Diäten, die einem vorgeschlagen werden. Es gibt Bewegungskurse, die angeboten werden, teilweise, wo du denkst, um Gottes Willen, bitte, bitte nicht machen. Und das war uns, oder ist mir ein Riesen, Anliegen, dass alles, was von uns kommt, dass man dem als Patientin, als Betroffene blind vertrauen kann. Weil die Leute, die das anbieten, von denen die Informationen kommen, die kennen sich mit Brustkrebsbetroffenen aus. Die kennen sich aus mit den Nebenwirkungen der Therapien, der Operation, mit dem psychischen Effekt. Zum Beispiel Psycho-Onkologie bei einer Psychologie. Wirst du ja auch gern mal konfrontiert und du sollst tiefer gehen und so weiter. In der normalen Psychotherapie, in der Psycho-Onkologie wirst du zum Beispiel nicht konfrontiert, du wirst gestärkt, weil du bist eh in einem haltlosen Fall. Du wirst gestärkt und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Also so diese Sachen, dass man wirklich alles, was in der App ist, es fügt mir keinen Schaden zu. Natürlich können wir nicht kontrollieren, wenn jemand ein Yoga-Video macht und der Stuhl steht neben der Yogamatte und die dreht sich. Und stößt sich an ihrem Stuhl, da haben wir bei einem Yoga-Video natürlich keinen Einfluss. Das ist auch so formuliert in dem Video, dass bitte alle achtsam sein sollen. Das ist dann natürlich dumm gelaufen, leider. Aber im Prinzip sollte es dir keinen Schaden zufügen, sondern nur Vorteile bringen. Das ist ganz wichtig, da bin ich so hinterher, weil ich habe Videos gesehen, wo ich mir dachte so, nee. Niemals würde ich einer Krebsbetroffenen diese Übungen empfehlen. Niemals.
Das sagen auch, also ich habe leider auch Freundinnen, die betroffen sind und die sagen auch, diese ganzen Videos, die es teilweise gibt, Wenn du so krank warst oder bist, du kannst diese Übung gar nicht machen, weil dir jegliche Kraft und jegliche, du hast Schmerzen bei allen Bewegungen. Und deshalb ist das so essentiell, was du sagst. Und auch mit der psychologischen Betreuung, das ist, glaube ich, auch nicht außer Acht zu lassen.
Ja, also ich habe eben gesehen, dass es auch Quatsch gibt. Und ich habe hier auch mit einer sehr bekannten Ernährungsberaterin, Spezialistin, ich glaube, ich verwechsel immer die TU und die LMU München. Nicole Erickson heißt die ist sehr bekannt. Und ja, die sagt jetzt zu mir wortwörtlich, ja, es gibt einfach auch sehr viel Quatsch.
Ja, sehr ehrlich.
Also. Genau, sagte sie ganz ehrlich. Und das ist auch eines meiner liebsten Zitate. Und was dann natürlich noch bei jedem, der etwas Unterstützendes bei einer Erkrankung anbietet und was bei Happy House auch wichtig ist, ist dieses Self-Empowerment. Ich kann was Gutes für mich tun. Ich suche mir das aus, was ich machen möchte. Möchte ich Bewegung, möchte ich mentaler Ebene mit mir etwas Gutes tun oder möchte ich mich gesund ernähren oder möchte ich mich informieren? Wir haben auch sehr viel Hintergrundinformationen. Und ja, man geht raus aus diesem passiven Patientenleben und wird aktiv und es macht im Kopf extrem viel.
Du hast ja auch noch eine Ausbildung als Yogalehrerin gemacht und gerade eben für Krebspatientinnen.
Ja.
Und das war natürlich aus deiner eigenen Geschichte heraus. Oder wolltest du, hast du immer schon Yoga sehr viel gemacht?
Ja, die Geschichte, die dahinter steckt, die erzähle ich sehr, sehr, sehr gerne, weil dahinter eine Frau steckt, die heute leider nicht mehr lebt, die hoffentlich mitkriegt, dass ich immer wieder von ihr erzähle. Also ich habe immer sehr, sehr gerne Yoga gemacht, aber das war für mich immer so ein Fitnessfaktor. So, das war der erste Schritt. Ich dachte so, okay, mir tun die Knie weh. Ich habe lange Capoeira gemacht und bin gejoggt. Damals, als wir zusammen bei Glamour gearbeitet haben.
Ja, da bist du immer dahin gegangen.
Ja, genau. Und das ist mir irgendwann auf die Knie gegangen. Ich dachte, gut, mache ich jetzt halt Yoga. Aber für mich war das eher so Fitness. Ich mache da jetzt Shivamukti und zack, zack, schnelle Vinyasa-Flows. Und dann kam die Erkrankung und dann kam so die Reise nach innen. Und das war so der eine Schritt. Und dann kam in mir tatsächlich, weil ich auch in der Therapie selber sehr viel Yoga für mich gemacht habe und gemerkt habe, wie schnell ich wieder auf die Füße kam, wie gut ich meinen Arm wieder bewegen konnte, trotz, man kriegt ja Lymphknoten entnommen unter der Achsel, hat man einen Schnitt, die Narbe heilt mal mehr und mal weniger gut. Diese ganze Beweglichkeit, auch das Leben mit einem Implantat ist auch natürlich eine Veränderung im Körper. Und da habe ich gemerkt, wie gut mir Yoga tut. Und dann bin ich in die Reha gefahren und jetzt kommt dann gleich die Frau, von der ich eingangs gesprochen habe, die liebe Mandy, und ich gab kein Angebot. Ich war im Spreewald in der Reha. Es war wunderschön.
Spreewald ist schön.
Ja. 3 Wochen, wir haben alles Mögliche gemacht, aber es gab kein Yoga. Also bin ich immer auf meinem Zimmer, habe ich dann noch zusätzlich Yoga gemacht. Und irgendwann kam eine Trainerin nicht. Und ich war in der Bewegungsgruppe Frauen. Das waren alles Brustkrebsfrauen unterschiedlichsten Alters. Und dann kam die eine nicht. Und da habe ich gesagt, okay, wenn jemand Lust hat, ich kann auch gerne einen kleinen Yogakurs, bevor wir gar nichts machen, wenn sie nicht kommt. Ich bin keine Lehrerin, aber ich überlege, eine Ausbildung zu machen. Und dann kam die natürlich, die Trainerin, aber danach kam Mandy zu mir und noch Sabine. Und Mandy und Sabine, zu denen, also zu einen habe ich noch Kontakt, zur anderen habe ich noch einen guten Draht, kamen dann zu mir und haben gesagt, ja, sie würden das gerne ausprobieren. Und dann habe ich damit angefangen und die Mandy hat mich darin sehr bestärkt. Und die ist im Sommer 2020 war es mittlerweile die hatte verschiedene Metastasierungen im Organen, in der Lunge und im Hirn verstorben, aber die hat mich eigentlich dazu getrieben, das weiterzumachen. Und ich habe dann die Yoga-Lehrer mit Ausbildung bei Krebs bei einer New Yorker Schule während Corona gemacht, weil ich hatte dann Zeit. Ich wollte wieder arbeiten und es war Corona und ich wollte als Journalistin wieder arbeiten und die Aufträge kamen nicht, beziehungsweise brachen gleich weg. Und habe ich gesagt, gut, dann nutze ich die Zeit und habe dann diese Ausbildung gemacht und habe dann wirklich gesehen, was es für einen Unterschied macht. Übungen, die ich damals gemacht habe bei mir, die würde ich heute so gar nicht mehr unterrichten.
Unglaublich, ja.
Also das ist so die Yoga-Geschichte und ja, und über allem schwebt immer die liebe Mandy.
Das ist der Schutzengel.
Ja.
Du hast mit Yoga for Cancer auch eine Charity-Organisation gegründet. Was ist eure Vision?
Yoga for Cancer richtet sich an alle Menschen mit der Vision, allen Menschen Yoga zugänglich zu machen. Und dahinter schwebt die Idee, dass Yoga hilft, also wenn man Yoga praktiziert, dass es unterstützt, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Weil wenn man Yoga so Natürlich kann man es auch nur als Sport betreiben und dann ist es auch gut. Aber wenn man das natürlich noch wenn man dann noch die Geist und Seele mitnimmt, dann ist eigentlich jede Yoga-Bewegung ist ja schon wie eine Meditation in Bewegung. Also, und auch wenn man sich da noch anfängt mit ayurvedischer Ernährung oder mit Ernährung zu beschäftigen, dann ist man, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir veranstalten Yoga online. Kurse und auch Events, einmal im Jahr auch ein ganz großes. Wir spenden immer alle Erlöse an unterschiedliche Krebsorganisationen und wir holen wirklich die besten YogalehrerInnen des Landes auf die Matte, vor allen Dingen für ein Event, für die Aktion Kleine Helden. Das geht immer zugunsten krebskranker Kinder. Das findet immer Mitte Februar statt. Das ist dann ein ganzes Wochenende mit 12 Kursen.
Also hat gerade stattgefunden.
Hat stattgefunden. Habe ich auch trotz meiner Erkrankung, obwohl gerade meine Bestrahlung irgendwie war, glaube ich, war sie schon durch. Ich weiß es nicht mehr genau. Das wollte ich unbedingt durchziehen. Mit vielen Helfern habe ich das geschafft.
Großartig.
Und damit sammeln wir Spenden. So, und die Idee ist auch, wir möchten, dass das relativ günstig ist. Also es kostet einen Yogakurs, kostet 5 €. Wenn man so ein Wochenende bei diesem Event macht, kostet eine Stunde, kostet das Wochenende 25 € und du hast 12 Yogakurse von wirklich, wir hatten Patrick Brohm dabei, Gabriela Bozic, wir haben Sina Diepold.
Ja,
die wirklich.
Muttis.
Wir haben wirklich, ja, genau. Und aber auch so jemand wie Rania Weiß, die ja für Yin Yoga sehr, sehr bekannt ist, oder Amina Züller, die deutsche Faszien-Yoga-Koryphäe für mich. Wir wollen einfach Menschen Yoga zugänglich machen, auch denen, die es nicht kennen, die die Hemmschwelle niedrig halten. Das muss nicht teuer sein. Wir stellen die Videos später, sehr, sehr viel später auf den YouTube-Kanal, dass man die auch nutzen kann. Und genau, wir wollen eben auf einer anderen Ebene noch Gutes tun, indem wir alle Erlöse spenden. Und ja, das ist so ein zweites Herzensprojekt, das ich mit meinem Mann betreibe, und das ist auch fast so ein Familienprojekt. Also fast alle Familienmitglieder sind Mitglieder und Freunde und
ja. Großartig. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Danke.
Wie hat die Krankheit deine Lebenseinstellung verändert?
Sehr, sehr stark und zum Guten, wie ich heute sagen würde. Also gerade wenn man den Beruf ausübt oder ausgeübt hat, aus dem wir kommen, ist man ja sehr im Außen. Und für mich war die Erkrankung eine Reise nach innen, eine ganz starke Reise nach innen. Und zu versuchen zu erlernen, nicht immer mit den Augen zu sehen und mit dem Kopf zu denken und zu fühlen, sondern mit dem Herzen, mit dem Bauch. Also ich bin so sehr auf Bauchgefühl und Intuition gekommen und habe rückblickend gemerkt, dass viele Situationen in meinem Leben, wo ich mich erinnere, dass sich das nicht gut angefühlt hat, die aber auf dem Papier gut waren oder nach außen hin gut wirkten, dass dann der Kopf sich eingeschaltet hat und das gut geredet hat. Und im Nachhinein war es aber eigentlich gar nicht richtig für mich.
Das kennt man ja von sich selber so oft im Leben.
Genau.
Das Bauchgefühl sagt Nein. Und dann schaltet der Verstand ein und man sagt, macht Dinge, die einen teilweise unglücklich machen, die einen, manchmal könnte man sich vieles ersparen.
Ja.
Aber wenn man das wieder kann und wieder lernt, weil man hat das ja eigentlich ganz tief in sich drin.
Ja, das stimmt. Also das war so ein ganz, ganz großer Schalter, der bei mir umgelegt wurde. Und ich muss auch sagen, es ist überhaupt nicht einfach. Gerade wenn man 20 Jahre lang Modejournalistin war und wirklich darauf trainiert wurde, es war ja auch Arbeiten, es war auch viel, auf Handtaschen, Schuhe, Rocklängen, Rockschnitte, Materialien, Farben und auch das Zusammenspiel aus diversen Schnitten und Farben und Materialien zu achten. Und das alles möglichst schnell, dann ist es klar, dass man natürlich Situationen und auch Menschen sofort erstmal optisch erfasst. Und ich versuche mich wirklich, 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 und das ist auch nicht einfach, so ein bisschen auch dahin zu erziehen, zu sagen, so, schau den Menschen in die Augen und hör auf deinen Bauch und folge deinem Herzen und nicht deinem Hirn.
Ja. Nein, aber das ist schön, wenn man das so kann und wenn man das eigentlich wieder viel mehr tut.
Oder tun möchte. Also ganz ausschalten kann ich es nicht. Natürlich nehme ich Handtaschen und Schuhe und so weiter.
Schlimm, ich habe das auch. Ich meine, man muss es sagen. Aber eigentlich darf man das nicht. Also ich würde nie einen Menschen deshalb beurteilen, aber man achtet einfach, wenn man aus diesem Beruf kommt, achtet man auf gewisse Dinge immer. Und ich glaube, da kannst du dich auch noch so sehr disziplinieren, das nicht zu tun.
Ja.
Aber in wesentlichen Momenten, glaube ich, ist es wichtig, auf sein Herz zu hören und sein Bauchgefühl, sich vom Bauchgefühl leiten zu lassen.
Ja, das ist, ich finde es nicht immer einfach, weil der Kopf will ja wirklich dann immer gerne dazwischen gehen.
Der ist sehr dominant.
Der Kopf ist sehr dominant. Aber ich übe und ich habe es ein paar Mal probiert und es war, also auch das mit Happy House und Yoga for Cancer, das sind auch wirkliche Herzensprojekte und da bin ich auf Wege gegangen, wo im Nachhinein ich sage, mein Gott, war ich mutig, aber das war gar nicht mutig, weil es hat sich einfach richtig angefühlt und dann war es plötzlich einfach.
Ja, aber es ist sehr mutig und ich finde, es ist auch, der Erfolg steht auch dafür, weil ich denke, wenn man etwas mit dem Herzen tut, dann hat das in der Regel auch immer Erfolg.
Das ist wünschenswert. Das ist das. Aber ich glaube, der Erfolg ist auch häufig, dass
sich glücklich macht.
Genau.
Das ist es.
Das ist eigentlich so der persönliche Erfolg. Es hat immer die Frage, was ist für einen Erfolg? Für mich war früher Erfolg auch sehr im Außen, im Finanziellen, in diesen Dingen. Und das hat sich dann nicht nur auf dem Bankkonto, sondern auch in der Wahl der Handtaschenmarken wiedergespiegelt. Und jetzt, ich liebe immer noch schöne Dinge und natürlich achte ich auch jetzt noch auf mein Äußeres. Aber für mich ist jetzt einfach Erfolg, dass ich jetzt zum heutigen Tag sagen kann, ich habe, weiß ich mal, direkt Hunderten und indirekt vielleicht Tausenden Frauen schon mit der App helfen können. Ich habe mit Spenden, mit Yoga for Cancer, wir haben zwischen 30.000 und 40.000 Euro in den letzten zwei Jahren gesammelt für unterschiedliche Organisationen, auch eben für eine befreundete Brustkrebsorganisation, die wir immer unterstützen, immer jeden ersten Sonntag im Monat machen wir Pink Sunday Yoga. Und da gehen immer alle Spenden an Pink Ribbon Deutschland. Das ist eine Organisation, mit der wir auch privat sehr, sehr eng verbandelt sind und die sich sehr auch für Angehörige engagieren und auch für Kinder von Brustkrebsbetroffenen ganz tolle Sachen machen. Und
macht ihr das digital?
Alles digital.
Also jeden, was sagt das?
Jeder erste Sonntag im Monat gibt immer wechselnde Yoga-Lehrer. Das Level ist auch immer so, dass jeder mitmachen kann. Und Krebspatienten natürlich auf eigene Verantwortung. Klar, das können wir nicht steuern, aber das Level ist so, dass wirklich jeder mitmachen kann. Wir haben gerade eine ganz tolle Breathwork-Praxis gehabt. Wir machen aber auch mal Vinyasa Flow. Wir machen, als nächstes gibt's Hormonen-Yoga. Da dürfen natürlich nicht alle Brustkrebsfrauen mitmachen.
Ja, natürlich.
Das haben wir aber auch explizit dazu gesagt. Also, genau.
Aber gut zu wissen. Also, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal mitmachen.
Ja, wie schön.
Liebe Steffi, die letzte Frage. Was hilft dir ganz persönlich und schenkt dir Mut?
Das ist eine Frage, die man in einem Satz natürlich nicht beantworten kann, weil das sind natürlich einmal Menschen um mich herum. Schöne Gespräche wie jetzt auch mit dir, aber natürlich auch mein Mann, meine Familie, meine Freunde, die mich tragen und auch jede Nachricht, die kommt, sagt, wie fühlst du dich heute? Ist der Kopf oben? Kann ich was tun? Also solche Dinge, das hilft. Das klingt manchmal so banal oder einfach nur, ich denke gerade an dich und schicke dir irgendwie gute Vibes. Dann sind die guten Vibes auch da. Also das ist so das eine. So andere Menschen können ganz viel tun, auch wenn sie es gar nicht mal so das Gefühl haben, man kann gar nichts tun. Also das ist so ganz schön. Dann gibt es natürlich meine Yoga-Praxis, die gerade nicht so, die etwas eingeschränkt ist, dadurch, dass meine Wirbelsäule auch von den Metastasen betroffen ist und ich gerade noch gucken muss, wie stabil sie jetzt ist und ich auch genau noch mit einer anderen Operationsnarbe zu tun habe. Aber das ist auch ein sehr wichtiges Element. Was mir Mut gibt, ist auch die Tatsache oder das Glück, eine Erkrankung zu haben, die sehr weit verbreitet ist, weil da passiert sehr viel auf dem Gebiet. Die Medikamente, die ich zum Beispiel heute kriege, eine zielgerichtete Tablettentherapie, kombiniert mit Aromatasehämmern. Und diese zielgerichtete Tablettentherapie, die gibt es erst seit einigen Jahren. So, das heißt, ich bekomme gerade auch gar keine Chemotherapie, sondern etwas, was noch viel mehr auf meine jetzige Diagnose hin abzielt oder auf meine Metastasen sozusagen. Und das gibt mir sehr viel Mut. Menschen auch, wie ich schon sagte, andere betroffene Frauen, von denen ich merke, die haben das gut hingekriegt. Yes. Und dann gibt es noch ein Buch, was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, was mich schon bei meiner ersten Diagnose wahnsinnig getragen hat und mich auch jetzt immer wieder trägt, das Buch nennt sich Diagnose Krebs, Wendepunkt und Neuanfang. Und das wurde von dem Urvater der Psychoonkologie geschrieben. Der heißt Lawrence Lishan, der ist 100 Jahre alt geworden, ist 2020 gestorben. Und der hat in den 80er Jahren angefangen, mit Krebspatientinnen und Patienten zu arbeiten. Dann auch erstmal im Dunkeln getappt und wusste nicht genau, was funktioniert. Und der hat dann angefangen, bei Menschen herauszuarbeiten, was sind die Lebensträume, was wollten sie eigentlich mal machen, verfolgen sie die oder was kam dazu, dass sie diese Träume nicht geändert oder zur Seite gelegt haben. Und er hat damit unglaubliche Erfolge erzielt, auch Remissionen, von denen niemand erwartet hatte, dass sie stattfinden. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ich lese dieses Buch und ich werde gesund, aber das kann man natürlich nicht sagen, weil am Ende weiß man nicht, warum ist diese Frau wieder gesund geworden. Hat sie ihre Ernährung auch noch umgestellt? Hat sie angefangen zu joggen? Hat sie eine neue Therapie begonnen? Woran lag es? Weiß man ja nicht. Aber dieses Buch ist ein unglaublich toller Begleiter, wenn man Hoffnung möchte und wenn man rausfinden möchte, so, wo soll meine Reise im Leben hingehen? Und deswegen könnten sogar Leute, die in der Krise stecken, dieses Buch lesen, weil es hilft dir, so zu deiner Essenz zu kommen.
Und nach vorne zu blicken.
Ja, das hast du schön
gesagt.
Und die
Hoffnung nicht zu verlieren, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man immer Hoffnung hat und immer nach vorne gerichtet ist.
Ja.
Sofern man das kann.
Das kann man natürlich nicht immer, das ist aber auch dann okay.
Ich glaube, das ist auch so wichtig, dass das auch okay ist, dass man schwach ist, wie du gesagt hast, dass man irgendwann auch sagt, man hat vielleicht nicht die Kraft, aber dann kommen die Momente, vielleicht, wenn man Happy House auch einmal einen Blick reingeworfen hat oder etwas mitgemacht hat oder ein Gespräch mitverfolgen durfte. Ich glaube, das sind Menschen wie du, geben anderen Frauen wieder Mut und Zuversicht und Kraft, weiterzumachen, auch an den Tagen, an denen sie vielleicht gerade mutlos sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst, Steffi, und ganz, ganz, ganz viel Kraft für deinen Weg.
Ich danke dir für dieses wahnsinnig schöne Gespräch und für den Raum, den du mir in meiner Geschichte gibst und für das schöne Wiedersehen.
Wir sehen uns bald wieder.
Ich freue mich.